Sacharja 9, Vers 9. Du, Tochter Zion, freu dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Denn ich will die Wagen wegtun aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem. Und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden, denn er wird Frieden gebieten den Völkern, und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Errichte deine Herrschaft auch jetzt bei uns auf. Amen. Heute Morgen kam in den Nachrichten eine erschütternde Rettungsgeschichte. Sie haben ja gelesen, dass vor einigen Tagen im Sturm östlich von Bermuda ein deutscher Frachter aus Hamburg gesunken ist. Und da hat man sich aufgemacht und Leute gesucht, und nun hat man tatsächlich gestern den ersten Offizier namens Marienfeld gefunden und aus dieser wilden See herausgefischt. Und da hat dann die Retter darauf aufmerksam gemacht, dass da in einem umgekippten Rettungsboot, an dem er selber hing, unten drinnen philippinischer Matrose noch drin war, in einer Luftblase. Und sie wollten dann dieses Boot drehen, und genau in dem Moment haben den da drin die Kräfte verlassen, und er ist vor den Augen der Rettern umgekommen und ertrunken. Wenn man so eine Geschichte hört, ist man betroffen im letzten Moment. Aber wenn man nicht mehr die Kraft hat, da dran zu bleiben. Ich war so froh, wie ich dies heute Morgen gehört habe, denn ich habe immer wieder gesucht, wie ich Ihnen das verdeutlichen kann, was hier der Prophet Sacharja ankündigt. Wir leben heute in einer Zeit, in der man, das prägt ja uns alle, Angst hat vor Autoritäten. Und was ist ein König? Das sind so komische Scheichs, die in goldenen Badewannen liegen. Wer wartet auf einen König? Von dem erwarten wir ja sowieso nichts. Wir leben in einer demokratischen Zeit. Und überhaupt, was soll das schon sein, wenn ich da ein Bild wähle und Ihnen sage, dass in Israel hinter dem König eine Vaterfigur stand? Dann sagen viele, ach, mein Vater, da habe ich wieder meine Komplexe, da wurde meine Jugend eingeengt, ich habe so einen harten, schweren Vater gehabt. Es ist so schwierig mit den Bildern heute. Dann wissen Sie, dass hinter diesem Bild des Königs der Retter stand. Wie oft hat Israel, wenn die Philister sie überfallen hatten und alles geplündert hatten, ihre Hoffnung gesetzt, dass Gott ihnen selbst als König hilft oder dass er ihnen so einen schickt, der selbstlos ist, der für die anderen eintritt, der sein Leben für seine Untergebenen riskiert. Und darum ist das eine ganz große Ankündigung. Siehe, dein König kommt zu dir. Da geht's um eine Rettungsgeschichte. Und in diesen Adventstagen sollen wir aus aller Angst und Bedrängnis unser Vertrauen ganz neu auf das Kommen Jesu setzen. Der Helfer steht vor der Tür. Auch wenn es bei dir so ist, dass die Wellen dich hinunterdrücken und du meinst, sie spülen dich hinweg. Wie ist das denn bei denen, die keinen Ausweg mehr sehen aus Krankheitsnot? Das sind ganz viele heute Morgen unter uns. Andere, die haben es erlebt, wie ein lieber Mensch, auf den sie vertraut haben, sie verlassen hat, sein Wort gebrochen. Und nun fühlen sie sich wie dieser philippinische Leichtmatrose im Sturm und wissen nicht mehr, wie lang kann ich mich noch halten in der Luftblase. Meine Kraft reicht doch nicht hin. Wenn ein Retter da wäre, der mich da herausholen könnte. Aber wer soll mir denn helfen können? Ach, die Pfarrer haben mich enttäuscht und die Kirche hat mich enttäuscht und die Nachbarn haben mich enttäuscht und meine Familienangehörigen haben mich alle enttäuscht. So können sie sagen, sieh, dein König kommt zu dir. strecke die Hand entgegen. Ich habe heute 5 Punkte, sonst glauben Sie, ich könnte nur auf 3 zählen. 5 Punkte. Das ist ein Wort an Enttäuschte. Das war doch in Israel auch so, dass die ganze dunkle Geschichte mit den Königen vorwegging. Gott hat sie ja gewarnt, als sie ihr Vertrauen auf den König setzten. Eins hat Samuel ihnen schon die Warnung mitgegeben. Baut doch nicht auf den König, der wird euch nicht heilen und helfen können. Baut auf den lebendigen Gott. Aber sie haben dann doch ihren Wunsch durchgesetzt. Und dann hatten sie so viele Könige bis zu dieser Zeit, als Sacharja kam. Aber in dieser Zeit hatten sie keinen mehr. Und da hatten fremde Heere Jerusalem zerstört und zerbrochen. Dieser Abschnitt spricht vom Frieden. Ich will es doch sagen. Wenn morgen die Verhandlungen in Genf beginnen, natürlich ist diese Friedenssehnsucht echt. Die Lumperei ist bloß, dass so viele Leute auf dieser echten und wahren Friedenssehnsucht der Menschen ihr Süppchen kochen. Und da etwas draus rausmachen, um ihre Vorteile zu haben. Damals war doch genauso diese Friedenssehnsucht. Es muss doch eine Zeit kommen, wo wir frei leben können. Das ist gut, dass das angesprochen wird, die Not der politischen Geschehnisse. Wir leben ja heute mit unserer Friedenssehnsucht nicht isoliert. Ich las neulich den Bericht von einem Gast beim deutschen Botschafter in Kampala, wo jeden Abend die Bundesgrenzschutzbeamten sich außen an den Gartenhecken eingraben mit ihren Maschinengewehren, um wenigstens das Haus des Botschafters vor den Raubüberfällen zu sichern. Friedenssehnsucht. Als neulich Missionar Stegmeier aus Cannstatt in diesen Überfall der 3000 Viehräuber gekommen ist, wo sie mit schweren Waffen geschossen haben und ein furchtbares Blutvergießen war, auch in Uganda. Wenn man das aneinandersetzt, in wie vielen Kontinenten der Welt wird heute gelitten, Verzweifelte, Mutlose. Aber bleiben Sie da nicht hängen, sondern die Adventsbotschaft vom Kommen Jesu, das meint alle Not, alle Verzweiflung. Wir denken immer, aber die äußeren Zustände, die große Not, die kann doch Jesus nicht ändern. Das kann doch gar nicht sein. Kann er dort hineinreichen, wo Menschen nicht mehr helfen können? Genau dort geht die große Zusage dieses Wortes hin. An enttäuschte Leute, die keinen Mut mehr haben. Und ich will gern diese Friedenssehnsucht der Menschen aufnehmen und sagen, auch Waffen schaffen keinen Frieden. Auch wenn wir manchmal in die Gefahr geraten, im Gegensatz zu manchen kühnen und waghalsigen Menschenträumen zu sagen, na, wir brauchen doch Waffen, wir sind Realisten. Aber Waffen sind nur Krücken einer sterbenden Welt. Auch die schaffen keinen Frieden. Und wir sehnen uns danach, wie es hier heißt, dass der Kriegsbogen zerbrochen wird. Und das ist in all diesen Verheißungen vom Kommen Jesu ja drin. Jesaja 11, Jesaja 9, der Stecken des Treibers wird zerbrochen und das Bild, wie die ganzen Waffen verschrottet werden und zusammengetragen werden. Heute leben wir in einer Welt, wo wir sehen, nichts erfüllt sich von dem. Im Gegenteil, was Menschen ersonnen haben an grausamen Waffen, die wird keiner wegtun. Er wird sie verstecken, er wird tricksen, aber weg werden wir sie gar nicht mehr kriegen von unserer unheimlichen Welt. Und der Schrei der Hungernden, die nur nach einem bisschen Brot verlangen, der Flüchtlinge, die Heimat brauchen. Und wie viele Menschen in unserer Stadt sehnen sich nach einem Menschen, nach einer Ansprache, weil sie allein sind. Wie viel Not in unserer Welt. Sieh, dein König kommt zu dir. Ein Wort an Enttäuschte. Das zweite, sieh, er kommt. Sie. Das ist immer überraschend in der Bibel, wenn so ein Wort kommt. Wir gebrauchen das unsere Sprache kaum, aber das haben die Propheten immer gemacht. Achte drauf. Das, was du ersehnst, das kommt nicht von den großen Beschlüssen der Regierungen, so sehr wir dafür beten. sondern all die Hoffnungen können nur erfüllt werden an dem einen. Das hängt an einer Person. Sieh, da kommt er. Und nur in Umrissen tritt es hervor. Und er beschreibt ihn hier kurz, Zacharia, wenn er sagt, ein Gerechter. Bei uns meinen wir bei Gerechten immer, das sind Leute, die kein Stäubchen auf dem Anzug haben. Was meint die Bibel mit gerecht? Was ganz anderes. Gerecht heißt doch, der bricht sein Wort nicht. Auf den kann man sich verlassen. Der erfüllt seine Versprechungen. Gerecht wird immer in der Bibel gebraucht für die Einlösung der Bundeszusagen Gottes. Gott ist gerecht, dass er seinen Bund hält. Menschen, die schließen Pakte, aber brechen sie nachher wieder. Gott hält seinen Bund, weil er gerecht ist, weil er sich an seine Bedingungen hält. Der, der kommt, der erfüllt die großen Zusagen Gottes. Ich möchte Sie immer wieder bitten, dass Sie nicht in Ihrem Glauben träumen, nur in großen Illusionen und denken, ich habe da meine Hoffnungen an Gott. Unser Glaube wird gewiss, weil er gründet auf die Zusagen Gottes in der Schrift. Die erfüllt er und löst er ein. Dann meint dieses Wort gerecht natürlich auch, er ist ein König, der frei ist von der Selbstsucht. Wir irdischen Menschen haben alle so eine Art, dass wir einen Posten auch ausnützen müssen für uns. Und hier steht dann da, ein Gerechter. Er, der frei ist von der Selbstsucht, der nur für die anderen eintritt, ein Helfer, absolut vertrauenswürdig, er kann dich nicht betrügen. Und er verzichtet auf den Glanz der großen Erscheinung. Es ist ja ein lächerliches Bild, wenn dieser große Herrscher einreitet und auf so einem kleinen Esel reitet und die Füße, die schleifen auf dem Boden. Ein lächerliches Bild. Aber dieser Herr liebt nicht den großen Prunk. Und ihm gefällt es heute Morgen, mit so einem Esel wie mit mir einzuziehen und ihnen sein Wort zu verkünden. Das ist seine Art. Er nimmt ganz schlichte Transportmittel. Diese alte Kirche mit ihren vielen Fehlern und brüchige Gemeinschaften und fehlsame Christen. Und doch kommt er zu dir durch die Gemeinschaft mit Christen. Dieses schlichte Wort in dieses Buch hineingebunden. Er kommt so, dass man es gar nicht denkt von außen, dass dort in diesem Wort seine ganze Gegenwart liegt. Sieh, er kommt. Das, was wir erhoffen und ersehnen, das liegt in ihm, in Jesus. Und das Dritte, er bringt Frieden. Die Bibel spricht viel vom Frieden. Und sonst könnten sicher Menschen gar nicht mehr auf Frieden hoffen. Denn alle Versuche mit irdischem Frieden haben uns nur umso enttäuschter gemacht. Und ich will doch keine Hoffnungen zerbrechen, aber wir müssen so klar dies sehen, wie alle Friedensanstrengungen der Menschen immer wieder stecken bleiben. Nicht, weil der andere böse ist, nicht deshalb, sondern weil diese Welt eine vom Bösen beherrschte Welt ist. Haben Sie einmal versucht, Frieden zu stiften in einer zerstrittenen Ehe? Da können Sie reden und Sie merken, das geht gar nicht mehr. Wenn Sie einmal den Konflikt in Nordirland betrachten, das ist doch nicht möglich, dass Menschen, die sich noch auf eine christliche Tradition berufen, und wir wollen das gar nicht leugnen, es wäre so billig zu sagen, das ist nur ein Volkskonflikt, die sich noch auf eine christliche Tradition berufen, so von der unheimlichen Macht des Teufels gefangen sind. Das ist unser Realismus, dass wir sagen, nicht die Friedenssehnsucht ist nicht echt. Und wir wollen niemandem den Mut nehmen, dass er sich nicht dieser Arbeit unterzieht. Aber er muss doch wissen, mit wem er kämpft. In dieser Welt sind alle Teufel los, um uns zu zerbrechen und zu zerstören und die Menschheit in den Abgrund zu reißen. Das sind unheimliche Zerstörungsmächte. Und da spricht die Bibel immer noch gerade angesichts der Macht des Bösen und angesichts der gefallenen Welt von der großen Friedenssehnsucht. Es wird die Zeit kommen, da der Friede umfassend sein wird und nicht nur das Verschrotten der Atomraketen einschließt, sondern sogar den Frieden zwischen Mensch und Tier mit sich bringt, wenn unter uns Tierfreunde sind, die dürfen sich auf die Bibel berufen. Dort in der Ewigkeit wird der Säugling am Loch der Giftschlange spülen und wird nicht mehr gebissen werden. Und der Löwe wird dabei liegen und wird Stroh fressen und mit Lust. Wir wissen von einer völligen Erneuerung unserer Erde. Wir haben eine Zukunftshoffnung und eine Zukunftserwartung. Aber heute beginnt schon viel, weil die Herrschaft Jesu angebrochen ist. Er wird Frieden gebieten. Das ist eine Formulierung, die man kaum beachtet. Durch sein Wort spricht Jesus heute. Und Menschen, die sich seinem Kommando unterstellen, die haben Frieden. Da ist in der Bibel Frieden immer verbunden mit Gehorsam. Ich freue mich, wenn heute die Bergpredigt immer wieder erwähnt wird, als die Voraussetzung zum Frieden. Aber auch die Bergpredigt, in der Jesus davon spricht, wer eine Frau ansieht, ihrer zu begehren, der hat schon die Ehe mit ihr gebrochen. Eine Reinigung unseres Herzens im Gehorsam vor Jesus, wo die Macht des Bösen in uns überwunden wird, das können sie nicht mit ihrer Willensanstrengung, sondern das können sie nur tun durch die Reinigung mit der Vergebung Jesu, durch das Blut Jesu, indem sie ihr Leben ganz von Jesus erneuern lassen. Nur so hat die böse Macht ihren Einfluss verloren. Wenn in unseren Tagen der Spruch umgeht, stell dir vor, es wäre Krieg und keiner geht hin, dann ist dies nur eine Erinnerung, wie wir heute verdummt werden sollen, wie wenn Krieg so vermieden werden könnte. Das wird keinem Konflikt dieser Welt gerecht. Und da sehen Sie, wie die Verführer umgehen. Es geht um viel mehr, als dass man nicht hingeht. Es geht um dies, wie die unheimliche Macht der Zerstörungskräfte zerbrochen wird. Und dann geschieht dies, wenn der Herr Frieden gebietet. Ich habe Ihnen oft erzählt, wie die ugandischen Christen dies bis heute festgehalten haben und gesagt haben, keine Befreiungsbewegung soll unter uns Christen aufkommen. Da liegt keine Hilfe, aber wenn der Herr Frieden gebietet, dann dürfen wir als Christen in unserem Volk Friedensstifter werden. Wie dies Christen in Südafrika heute bewegt, wie sie noch einmal eine Erneuerung, eine geistliche Erneuerung erreichen können. Wir wollen doch Frieden in unserem Volk, Frieden auch zwischen den Gruppen und zwischen den Spannungen, die hier bestehen, aber durch den Herrn, der Frieden gebietet und der Menschen in seinen Gehorsam nimmt. Er wird Frieden gebieten durch sein machtvolles Wort. So wie er einst, der Herr, in der Schöpfung gesprochen hat und es geschah. Und dann hat er mit seinem gebietenden Wort diese Welt geschaffen, diese große Welt in ihrer ganzen Weite. So redet dieser kommende Herr, auf dessen Ankunft wir warten, in unseren Tagen noch einmal sein gebietendes Wort und schafft die Welt neu. Bis hinein in unsere Zustände, die uns so viel Not machen. Es gibt nicht nur Lösungen, alles oder nichts. Es gibt nicht Rot oder Tod, sondern es gibt heute Friedensstifter, Menschen, die unter dem Befehl Jesu stehen. Das vierte, vertraue dich diesem Frieden an. Das ist eine Frage an uns. Leben wir diesen Frieden? Man kann das nicht ausspielen, das muss deutlich geworden sein, den inneren Frieden und den Frieden in unserer Gesellschaft, in unserer Welt. Aber man kann diesen Frieden nicht haben, ohne dass man selbst den Frieden Gottes hat. Und jetzt muss ich davon reden, dass heute die meisten Menschen so zerrissen sind wie noch nie, hin und her getrieben von wilder Gier, von unerfüllter Lebenssehnsucht, von Leidenschaft, von bösen Trieben, dass unsere Generation mehr und mehr psychisch krank wird, verwundert uns ja nicht mehr, da wir die bösen Mächte einfach geleugnet haben. Wenn wir Frieden haben wollen und wieder Segensträger unter unserer Umwelt sein wollen, müssen wir uns dem Frieden Jesu ausliefern. Vertrau dich diesem Frieden an. Wenn ihr mir gehorchen werdet, hat Gott schon im 5. Buch Mose gesprochen, will ich euch Frieden geben. Meinen Frieden gebe ich euch, sagt Jesus. Erfüllt es noch einmal. Sie stehen alle so in den Spannungen drin. Ich freue mich immer an den vielen jungen Menschen in unserem Gottesdienst, die vielleicht diese Auseinandersetzung noch viel stärker spüren, die sagen, ich will doch und ich kann nicht. In meinem Leben gibt es so viele Richtungen und ich kann mich nicht entscheiden. Leg dein Leben vor diesen König Jesus. Und dann bin ich doch froh, dass hier das Autoritätswort König steht. Wir werden in unserem Leben nur fröhlich, wenn er königlich regiert in uns. Wenn wir uns binden an sein gültiges Wort. Neulich hat mir einer eine Formulierung zugeschoben, die er im Duden gefunden hat. Die habe ich noch gar nicht gehört. Für das Wort evangelikal. Was heißt denn evangelikal? Das steht im Duden von der Ausgabe 1980 zum ersten Mal drin. Unbedingtes Vertrauen ins Evangelium. Das ist es. Unbedingter Gehorsam. Die bleiben bei diesem Wort und ordnen sich unter. Dem König und Herrn, der bestimmt und befiehlt, dem wollen sie trauen, dem allein, sonst niemand. Damit sie Frieden haben. Frieden vor den Anfeindungen und Versuchungen und Verführungen. Und dann kann man ganz geborgen sein, weil er mich hält. Und weil er mir Kraft gibt. Und weil er mich auch über alle Versuchungen hinwegführen wird. Das Fünfte, das darf nicht unter den Tisch fallen, freu dich. Tochter Zion, das ist die kleine Tempelgemeinde, die sich im Zion noch gesammelt hat nach der Zerstörung Jerusalems. Tochter Zion, die haben sich gern mit einem schönen weiblichen Namen belegt und darum nicht Söhne, sondern Töchter gesagt. In der Bibel gibt es keine Abwertung der Frau. Spätestens merken Sie es jetzt. Dass hier die kleine Gemeinde, die auf den Trümmern von Jerusalem sich sammelt, gemeint ist, die soll sich freuen, die soll jubeln. Ich muss Sie noch zum Schluss erinnern an eine kleine Episode, die sich vor Jahren zugetragen hat, als der Schah Reza Pahlavi Berlin besucht hat. Und Berlin war schon immer ein aufregendes Pflaster und gefährlich für die Staatsgäste und da hat schon immer so Rotten gehabt, die ihre Tomaten und Eier wochenlang vorher bereitlegten, damit sie richtig faul werden, wenn der Schah kommt. Und damit dem Staatsgast nicht nur Tomaten um die Ohren fliegen, haben sie damals sogenannte Jubelperser aufgestellt. Das Wort ist seitdem üblich. Das sind also Leute, die man geworben hat. Offenbar wurden sie noch bezahlt oder hat man ihnen den Flug nach Berlin bezahlt. Die jubeln, damit der Staatsgast wenigstens noch ein bisschen würdigen Empfang hat. Jubelperser, die man an den Rand hinstellt. Aber die machen das nur gezwungen. Die machen das nicht echt. Habe Sorge, bei uns könnte das in diesem Jahr nur wieder so eine Routine sein. So ein bisschen wären wir adventliche Jubelperser. Wir stehen wieder hin und singen die Lieder runter, wie es gerade sein muss. 3 Verse oder 2 Verse, was ist heute angesteckt? Aha. Aber da steht doch das Wort Jauchze. Was ist das? Ich gucke im Lexikon nach. Vor Begeisterung brüllen. Wer tut das heute noch? Fußballfan im Stadion. Unsere Kirchenmusiker, die kriegen graue Haare, wenn ich das hier sage. Aber das muss mal gesagt sein, weil auch in der Offenbarung immer wieder davon steht, dass vor dem Thron Gottes mit Begeisterung geschrien wird. Und das Wort schreien, im griechischen Gradsein, kann man nicht anders aussprechen, weil die ganze Begeisterung von Menschen drin liegt. Das ist doch nicht bloß bei denen im Neckarstadion so. Wie ich auf meiner Missionskonferenz in England war, da waren würdige Missionsleiter und da wurde im Fernsehen gerade nach dem Abendessen ein Länderspiel übertragen, England-Ungarn. Da ging es für England um die Teilnahme an der Europameisterschaft. Die saßen da und die guckten. Da habe ich gedacht, Mensch, das ist doch ein Spiel. Als Deutscher hat mich nicht so interessiert wie die, aber die waren so dabei bei dieser Sache. Da geht's um dein Leben im Kommen Jesu. Sieh, dein König kommt zu dir. Wenn sie zurückgehen in ihr Haus, in das Gefängnis ihres Lebens, in dem sie leben, in ihre ausweglose Lage, wo sie sagen, ich weiß nimmer, wie das werden soll. Sieh, dein König kommt zu dir. Wenn er, Jesus, ihr König ist, bricht er ihnen Türen auf, geht er vor ihnen einher, und sie können ihm nachgehen und das Kreuz auch tragen, teilhaben an seinem Leiden. Aber er geht mit als der König und Herr. Amen.